Guten Morgen, Mitte September und obwohl es schon wieder Dominosteine und Spekulatius im Supermarkt gibt, begrüßen wir Sie noch sehr herzlich und mit voller Absicht ohne bunten Teller.
Schönen guten Morgen, lieber Herr Wittke.
Guten Morgen.
Sonst wäre ich wahrscheinlich auch sofort wieder umgedreht und aus dem Studio raus.
Naja, und ich gleich mit. Keine okay. Gefahr bei mir. Wir wollen ja auch erstmal noch ganz entspannt bald Halloween feiern, ne?
Was? Sind Sie verrückt? Wir feiern Gottesdienst jetzt, hier und heute. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
War Hansi Flick zu nett, Herr Bischof? Also ich finde, in der Kirchenbank, bevor der Bibeltext kommt und die Predigt losgeht, kann man sich herrlich über Sport unterhalten. Und ich meine, mein Nachbar zu Hause, der hat gesagt, Hansi Flick ist viel zu nett gewesen. Da muss mal einer hin, der die Spieler anschreit, der den Feuer unter dem Hintern macht. Mhm. Ich meine, das sage ich jetzt, kann mir doch keiner erzählen, dass Rudi Völler jetzt plötzlich das Spielsystem völlig umgekrempelt hat und die deswegen gegen Frankreich Anfang der vergangenen Woche gewonnen haben. Das ist doch alles ganz offensichtlich eine reine Kopfsache gewesen. Mhm. Ist, zurück zum Thema, ist nett und freundlich auch immer gleich nicht durchsetzungsstark und damit auch nicht erfolgreich?
Oh, also weiß ich auch nicht, ob Hansi Flick wirklich immer so nett war. Es ist ein hartes Geschäft. Wir sind alle Bundestrainer, inklusive ihres Nachbarn offensichtlich, wissen alles besser. Und im Fußball ist so viel Geld und Milliarden. Da denke ich an einen Kommentator, der hat die Woche gesagt, dieses Geschäft ist schon ziemlich kaputt. Und dann noch immer wieder das Spiel in allem finden, das Elementare, das, was es so schön macht, dieses im Fußball so Sonderbare, der Fuß ist ungeschickter als die Hand mit dem Ball, aber damit nun irgendwie den da ins Tor befördern, so viel Zufall, so viel, ich weiß nicht warum, ist eben ganz das Leben und das mit allen Tragödien, die dann auch dazugehören.
Ist Jesus eigentlich, Herr Bischof, ein Netter gewesen? Mhm. Also ich habe schon das Gefühl, dass er in den allermeisten Fällen als ein sehr freundlicher und sehr netter Mensch dargestellt wird, also zumindest dargestellt wird. Oder ist es vor allem eine Legendenbildung? Mhm. Wollen die meisten ihn einfach so sehen? Und in Wahrheit ist er doch ein, in Anführungsstrichen, ganz normaler Mensch gewesen mit Ecken und Kanten, der auch mal laut werden konnte?
Weiß man das? Also ich weiß jetzt nicht genau, was Sie wirklich mit nett meinen, aber dass Jesus das Gesicht der Menschenfreundlichkeit Gottes ist und dass das erstmal auch sich in Freundlichkeit übersetzt und wir dieses Bild davon haben, das finde ich schon ganz richtig. Zu einer wirklichen Menschenfreundlichkeit gehört immer dazu, dass es auch Ecken und Kanten gibt, wie Sie sagen, oder dass es zu einem Ja auch mal ein Nein gibt. Wenn immer nur Ja und Freundlichkeit ist, dann wird es doch sehr beliebig. Und es gibt in der Tat eine ganz tolle Geschichte, wie Jesus die Händler aus dem Tempel schmeißt. Also dafür sorgt und sagt, hier ist Gottes Haus und nicht irgendwie ein Kaufhaus. Und dann sind wir im Grunde auch schon wieder bei dem, wo wir eben schon mal waren. Auch aus Religion kann man ja ein wahnsinniges Geschäft machen. Immer wieder der Versuch, ein Handel mit Gott, aber mindestens ein Handel auch mit ganz vielen Dingen zu den Menschen, als ob man sich das kaufen könnte, worum es da geht, den Kontakt mit der Lebendigkeit. Und dann braucht es eben auch ein Nein, wenn daraus Geschäft wird. Und das kann man bei Jesus in der Bibel, ganz starke biblische Geschichte, Jesus wirft die Händler aus dem Tempel, wiederfinden.
Ist er durchsetzungsstark gewesen?
Oh ja, ich glaube, das gehört zu dieser Person unbedingt dazu. Starkes Gesicht, ja, ganz, ganz Menschenfreundlichkeit Gottes zu sein und das auf die Erde lebendig zu bringen. Dafür hat er viel leiden müssen und ich kann mir das Wort durchsetzungsstark ist noch viel zu schwach.
Vergangenen Dienstag, Herr Bischof, jährte sich der Todestag von Country-Sänger Johnny Cash zum 20. Mal. Wussten Sie, dass Johnny Cash ein sehr gläubiger Mensch gewesen ist?
Nee, das wusste ich nicht.
Autor Uwe Birnstein, der ein Buch über den spirituellen Johnny Cash geschrieben hat mir letzte Woche verraten, dass der Sohn von Johnny Cash ihm gesagt hätte, dass sein Vater, Johnny Cash, jeden Morgen beim Aufstehen erst einmal gesagt hat, guten Morgen, lieber Gott. Was verbinden Sie mit Johnny Cash? Gibt es eine Verbindung?
Tolle Geschichte. Guten Morgen, lieber Gott. Ja. Guten Morgen, lieber Johnny. Das ist ja im Grunde die einfachste und kürzeste Form von Gebet. Nee, das wusste ich nicht. Ich gebe zu, dass ich nicht so viel mit Johnny Cash verbinde, aber schon wahnsinnig berührende Klänge, unheimliche biografische Tragödien auch. Dann sind wir wieder bei diesem Thema. Ich glaube, das gehört dann am Ende alles zusammen. Sport, Religion, Musik, das sind ja Weisen, Lebendigkeit zu spüren und mit dem Leben selbst in Kontakt zu kommen.
Schon in frühester Kindheit. Seine Mutter hat ihm Gospels und Kirchenlieder vorgesungen, Kirchenlieder. Und wenn die auf dem Feld gearbeitet haben. Und das hat ihn tatsächlich durch sein ganzes Leben getragen. Toll. Und welchen Gedenktag oder Festsonntag begehen wir heute?
Der 15. Sonntag nach Trinitatis ist jetzt nicht so das besondere Fest im Kalender, aber wie jeder Sonntag ein wirklicher Feiertag in Erinnerung an die Auferstehung Jesu. Der 15. Sonntag nach Trinitatis ist der von den irdischen Gütern, vom Sorgen, oder soll ich sagen, vom Nichtsorgen. Alle eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Das ist der Wochenspruch für diese Woche. Alle eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch. 1. Petrusbrief, kann man schnell missverstehen, ist natürlich nicht gemeint, dass wir alle Vorsorge, die auch wichtig ist, so dahin fahren lassen, sondern zersorgt euch nicht, macht euch nicht durch Sorgen und Angst kaputt. Sorgt gut vor und dann sorgt euch nicht, sondern werft es auf Gott.
Es wird gerne so dahingesagt, Herr Bischof, auch von mir ab und zu, man sollte mal mehr in der Bibel lesen. Einfach mal so zwischendurch. Ich habe das Gefühl, das machen eigentlich nur Pfarrerinnen und Pfarrer und Menschen, die hinter Gittern sitzen. Also zumindest in Filmen kommen die doch gerne mal aus dem Gefängnis und können dann ganz hervorragend aus der Bibel zitieren, bevor sie dann wieder jemanden abmurksen. Nee, aber im Ernst, einfach mal so in der Bibel lesen. Funktioniert das überhaupt? Geht das einfach so aufschlagen?
Also das geht immer. Aber weil es nicht so leicht ist, ich verstehe schon Ihre Frage, wo soll man denn anfangen? Da gibt es tolle Hilfen. Ich empfehle mit der Bibel durch das Jahr. Mhm. Das ist eine ökumenische Bibelauslegungsreihe. Jeden Tag ein Stück und ein wenig Erklärung dazu. Also das ist ein Buch mit der Bibel durch das Jahr. Und die hilft einem, macht sehr gute Portionen sozusagen in den Bibelabschnitten. Das hilft unheimlich, wenn man nicht genau weiß, wo man anfangen soll. Sonst einfach aufschlagen, aber das ist eine tolle Hilfe.
Wir lesen jetzt auf jeden Fall wieder in die Bibel rein und aus der Bibel heraus.
Ja, und wir sind heute ziemlich am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, einem Buch Genesis, also das Buch von dem Werden und der Entstehung. Und da in einer der ersten Geschichten Gott im Gespräch mit Abraham. Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach: Mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit.
Ah, da, ja. Ja. Das war's schon. Mhm. Das war's schon. Mhm. Ja, naja. Das ist eine Bibelstelle, wo ich sagen muss, wenn ich die im Gottesdienst hören würde, jetzt in der Kirche oder so, würde ich da sitzen und irgendwie so mit den Schultern zucken. Sagen so: Ja, okay, Abraham zählt die Sterne, soll die Sterne zählen und erhält sich damit mit Gott. Deswegen war ich auch gerade so, ist schon vorbei jetzt irgendwie die Bibelstelle. Mhm. Ja, okay, er ist sein Schild.
Wir müssen die Szene, glaube ich, erstmal aufschließen. Also Abraham ist auf Gottes Wort hin ausgezogen aus seinem Land. Das ist ja etwas, was immer mal wieder vorkommt, dass wir das erinnern, dass Gott zu Abraham sagt: Zieh los. Ich will dir ein anderes Land zeigen, da sollst du wohnen, also Migrationsgeschichte sozusagen. Und jetzt ist er da angekommen und Abraham ist alt und weiß, sie werden keine Nachkommen haben, sie werden keine Kinder mehr kriegen. Und es sitzt ganz tief dieses Gefühl, jetzt bin ich losgezogen und im Grunde ist hier, wo ich jetzt bin, auch alles zu Ende und ich muss all die Dinge, die sind, weitergeben und mit mir geht es nicht weiter. Das ist sozusagen das tiefe Gefühl. Und dann sagt Gott in diesem Moment zu ihm: Doch, das Leben wird für dich hier auch weitergehen. Du wirst Nachkommen haben und man muss sich, glaube ich, in dieses Bild, gerade auch in einer Urgesellschaft hineinbegeben, was das dann heißt. Du wirst Nachkommen haben und dann geht er mit ihm sogar, ich sag jetzt mal nach draußen, vors Zelt, zählt mal die Sterne, weißt du, wie viele Sternlein stehen sozusagen. Das kann nur Gott zählen. Aber so viel Nachkommen wirst du haben, so viel und vielfältig und vielfach wird dein Leben werden. Und jetzt muss man sich vorstellen, das ist einerseits eine Geschichte, so wie ich sie jetzt erzähle, wo man mitten hineingehen kann. Es ist aber auch eine Urgeschichte für das Volk Israel und für alle Menschen, die in diesem Glauben drin sind, dass genau da, wo der Eindruck ist, jetzt ist zu Ende, jetzt läuft das so aus und da kommt nichts mehr, genau da verspricht Gott, ja, wir können sagen, einen Bund, ein ganz enges, immerwährendes Beisammensein. Denn direkt nach dieser Szene wird das erste Mal von einem Bundesschluss zwischen Abraham und Gott erzählt. Da schließt Gott sozusagen einen festen Bund mit ihm und sagt, ich werde nicht von deiner Seite weichen.
Geht mir aber die Reaktion dann von Abraham irgendwie zu schnell. Also dieses tiefe Gefühl, denke ich, was bei ihm ist, irgendwie, ich werde keine Nachkommen haben, es geht für mich nicht weiter. Und dann sagt Gott, hier, zähl mal die Sterne, das werden deine Nachkommen sein. Und wenn Abraham dann sagt so, ah ja, na gut, ja, das ist ja schön. Also wieso glaubt er das mit einmal? Oder was denkt er denn jetzt, was werden denn wohl seine Nachkommen sein? Oder warum ist er jetzt mit einmal wieder fröhlich?
Ja, an der Stelle ist die Geschichte natürlich sehr kurz. Man hat das Gefühl, genau wie Sie sagen, es läuft jetzt hier irgendwie auf diesen Satz zu, der, ich sag mal, ein hochtheologischer Satz ist, der nicht so ganz in so eine Erzählung mitten hineinpasst. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Ich will nur einmal anklingen lassen, das ist ein zentraler Satz der Reformationsgeschichte geworden. Martin Luther hat diesen Satz immer wieder herausgestrichen und hat gesagt, nicht das, was wir tun, zählt am Ende vor Gott. Nicht die Leistung, auch nicht die Kinder, Zahl oder irgendwie sowas, sondern nur dieses eine wird sozusagen vor Gott gezählt, dieser Glaube, und den pflanzt Gott auch noch in uns. Es ist ein Ursatz in dem Verhältnis von, geht es darum, wie wir leben und wie gut wir leben und muss irgendwas vor Gott verdient werden, oder geht es um nichts anderes als dieses, Glaube meint ja an der Stelle Vertrauen, als um dieses, ich vertraue dir Gott, und du führst diesen Weg. Das steckt da sozusagen in der Geschichte. Und das ist sozusagen der Kern des Bundes. Man muss sich mal vorstellen, es gibt das Alte Testament, die erste Bibel erzählt von ganz verschiedenen Bundesschlüssen, die Gott mit den Menschen eingeht. Das ist nach der großen Sintflut, nach Noah mit dem Regenbogen, der dann wiederkommt. Das ist dann hier, das ist beim Auszug aus Ägypten, auf dem Weg in die Freiheit, schließt Gott einen Bund mit Mose und mit dem ganzen Volk Israel. Und dann, und das ist vielleicht sozusagen der Kern, im Exil, also mitten in der Fluchtgeschichte, in der Vertreibungsgeschichte, in der Exilsgeschichte, da schließt Gott diesen Bund neu. Und es sind also immer Szenen, wo die Menschen auf dem Weg sind, wo sie voller Angst sind und wo es um die Frage des Vertrauens in dieses Leben und des Vertrauens in diesen Gott geht.
Okay. Sie sagten vorhin, heute geht es um das sich nicht zersorgen.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich hier mit diesen Sätzen gemeint. Ich muss aber auch sagen, trifft mich persönlich jetzt emotional im Herzen, im Fühlen irgendwie trotzdem nicht.
Das kann ich auch verstehen. Das ist eine Geschichte, glaube ich, in die man dann leichter reinkommt, wenn man selber irgendwann im Leben in dieser Situation des Aufbruchs oder des Gefühls ist, ich bin zwar aufgebrochen, aber ich weiß gar nicht wohin. Das läuft einfach so aus. Und in diesem Moment zugesprochen bekommen, du kannst vertrauen, das endet hier nicht. Auch wenn du trotz aller Anstrengungen und allem Aufbruchs und allem, was du getan hast, der Meinung bist, das hat jetzt auch nichts gebracht, da kommt nichts mehr nach mir, sagt Gott, das endet hier nicht, ich fange hier mit dir an, guck nach oben, du kannst die Sterne nicht zählen, mehr als das alles wird für dein Leben sein.
Also dann mag ich die Aussage dieser Geschichte, die mag ich durchaus glauben, nee, die mag ich nicht nur glauben, die glaube ich sogar wirklich, aber es fällt mir schwer, das aus dieser Geschichte herausziehen zu können.
Das finde ich gut, weil das ist genau die Szene dieser Geschichte.
Okay.
Glauben, ohne es schon zu sehen oder auch nur zu fühlen. Ich glaube schon, dass Abraham das in dem Moment auch noch nicht fühlt. Gar nicht.
Das hilft mir vielleicht, weil mir ist es so kurz gesprungen, dass danach irgendwie Abraham wieder so...
Ich verstehe, aber das ist gar nicht. Das ist der Satz dazu. Der Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Das kommt dann. Das wissen wir jetzt schon, aber zu fühlen ist das noch nicht. Insofern verstehe ich sie gut, zu fühlen. Zu fühlen ist das oft in dem Moment noch gar nicht. Aber das genau ist das Vertrauen, von dem die Rede ist.
Bei der Fürbitte, Herr Bischof, zu der wir jetzt kommen, wollen wir ja sehr bewusst nochmal innehalten und an die Menschen denken und an Situationen denken und erinnern, die schnell mal auch aus dem Blick geraten. Und da geht mein Blick ganz schnell nach Marokko und nach Libyen. Da könnte man meinen, naja, darüber wird doch ganz viel berichtet, das ist doch überall in den Nachrichten. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, diese Katastrophen sind nicht so weit vorne in unseren Köpfen, wie sie sein müssten und wie andere Katastrophen häufig sind. Aber vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf nicht so weit vorne. Auf jeden Fall täte, denke ich, eine Fürbitte hier wirklich gut.
Gott, die Erde bebt, die Fluten verschlingen. Wir bitten dich, sei bei den Menschen, die von diesen Katastrophen betroffen, die ihren Nächsten verloren haben, Haus und Gut versinken sehen. Sei bei allen, die jetzt spüren, wie unbehaust diese Welt. Sei du Dach und Schirm und Hand, die hält und trägt. Gib die Kraft, uns die Kraft zu helfen. Gib den Menschen Kraft, Hilfe zuzulassen. Gib uns Mitgefühl, dass wir nicht nur bei uns sind, und offene Hände, dass wir mithalten und verbinden.
Amen. Jetzt, auch wenn immer noch Sommer ist, also ich gebe zu, Spätsommer, wir steuern mehr und mehr auf eine dunklere Jahreszeit zu. Da achte ich besonders auf das Licht, noch viel mehr als sonst. Also ich habe so meine Joggingstrecke und... Wenn ich um eine bestimmte Kurve laufe und morgens unterwegs bin, dann freue ich mich schon immer richtig, weil ich weiß, wenn ich jetzt um die Kurve laufe, dann werde ich vom herrlichsten Licht angestrahlt, in Licht regelrecht eingetaucht. Göttlich. Wir kommen zum Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herr Bischof, mal eine ganz andere Frage, persönliche Frage. Gab es bei Ihnen schon zu Hause eine Wachablösung, also dass Ihre Söhne etwas besser machen als Sie? Weil mein Großer, der Alexander, der ist jetzt 16 und jetzt im Sommer, da hat er mich zum einen beim Wikingerschach am Strand geschlagen, beim Bowling und in der letzten Woche beim Minigolf habe ich nur ganz knapp mit 2 Punkten gewonnen. Bei mir ist scheinbar auch schon langsam Spätsommer oder fast doch schon Herbst.
Vielen Dank für diese Frage. Ich merke, Sie sind noch ganz bei der biblischen Geschichte von Abraham und dem, was dann kommt nach uns.
Aha.
Und das, was da kommt, das ist so viel besser, das kann man gar nicht zählen. Also, dass ich im Tischtennis keine Chance mehr habe gegen meinen ältesten Sohn, das ist schon sehr, sehr lange so.
Ja.
Und das gehört doch nun wirklich zu dem Schönsten, dass die nächste Generation nie die letzte, sondern immer die erste ist.
Das stimmt. Ich komme ehrlich gesagt auch ganz schön gut damit klar. Sie werden nur so schnell groß. Schönen Sonntag, schöne Woche wünschen wir Ihnen.
Eine gesegnete Woche wünsche ich Ihnen.